stehen heute Morgen in deiner Gegenwart und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist da. Du bist da mit deinem Geist, um uns zu berühren. Und wir haben alle, die wir im Glauben dein Erlösungswerk angenommen haben, einen festen Platz in deinem Herzen und in deinem ewigen Haus. Heiliger Geist, du wirkst gerade jetzt an jedem einzelnen Platz hier in diesem Raum und auch bei denjenigen, die uns zuschauen. Danke, Heiliger Geist, dass wir ganz persönlich angesprochen sind von deinem Wirken, gemeint sind von deinem Wirken. Der Herr hat mir eine Person heute Morgen gezeigt und der Herr spricht zu dieser Person. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das für diese Person? Siehe, ich habe vor dir, stellen wir uns das vor, eine geöffnete Tür gegeben und die Zusage: Niemand kann diese Türe schließen. Der Herr Jesus, der dein Leben leitet und führt, möchte dich ermutigen. Die Türe ist geöffnet. Du kannst hindurchgehen durch diese Türe. Aber als ich dann fragte, was ist das Problem, warum geht diese Person nicht durch die Türe hindurch, die ist ja offen und es ist die Zusage da, niemand kann sie schließen, also unsere Türen im Alltag, die kann man alle schließen, Türen sind da, dass man sie auch schließen kann, aber diese Türe kann niemand schließen. Da höre ich diese Person sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es geht schief, wie es immer schief gegangen ist. Was für ein deprimierender Satz, oder nicht? Es geht schief, wie es immer schief gegangen ist. Sie sind alle gegen mich. Und die Person, die gemeint ist, spürt das jetzt im Inneren. Der Herr redet ganz spezifisch. Der Herr sagt dir, diese Türe habe ich geöffnet und darum kann sie niemand schließen, weil ich sie geöffnet habe. Entscheide dich heute, durch diese Türe hindurchzugehen. Wer immer auch gegen dich sein mag, das kommt ja vor in diesem inneren Fragen, oder nicht? Habt ihr es gehört? Es geht schief, sie sind alle gegen mich. Wer immer gegen dich sein möchte, ich sage dir, wenn ich dein Erlöser und Herr für dich bin, wer kann dann gegen dich sein? Das ist ein Zitat aus Römer 8,31, das der Herr hier dir weitergeben möchte. Ich unterstreiche das in deiner Bibel, Römer 8,31. Herr, wir danken dir, dass wir heute Morgen offen sein dürfen für dein Reden. Bitte dich spezifisch für diese Person, die da gemeint ist, dass sie durch diese offene Türe hindurchgehen kann. Oh, welche Befreiung, ich spüre das, wenn diese Person durch diese Türe hindurchgeht, wie da Licht, Kraft, Freude, Frieden auf diese Person zukommt, wenn sie diese Türe passiert. Das spürt man, wenn man dieses Bild sieht, dass da etwas geschieht, das ist ein Durchbruch, da ist etwas Neues. Danke dir, dass sie die den Mut finden darf, diese Entscheidung heute zu treffen. Denn du bist auf ihrer Seite. Lass auch uns offen sein für dein Wort. Wir danken dir von Herzen, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest. Gebet bedeutet Dialog. Es bedeutet, dass wir mit dir im Gespräch sind. Dass es nicht eine tote, mechanische Beziehung ist, sondern dass wir miteinander im Gespräch sein dürfen, dass du zu uns sprichst und wir wieder zu dir sprechen dürfen. Welches Privileg, Herr, dass wir in dieser Verbindung mit dir leben dürfen. Berühre unsere Herzen mit deiner Gegenwart. Amen. Seid auch herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist so wichtig, dass wir in der Gegenwart Gottes leben, dass wir im Dialog mit ihm stehen, dass wir nicht einfach nur ihn anreden, sondern ihm Gelegenheit geben, dass er zu uns sprechen kann. Ja, manchmal sagen die Leute, ja, ich weiß gar nicht, was beten, spielt keine Rolle. Das ist manchmal gut, du sitzt einfach mal am Morgen im Bus und du weißt gar nicht, was beten und machst dein Herz auf und dann spricht der Herr. Er hat auch was zu sagen. Der Herr, nicht nur wir. Ich habe schon meine Rechtsberatung abgeschlossen. Da hat eine Person einfach nur geredet. Ich habe mehrmals versucht zu unterbrechen, weil die Person ist ja zu mir gekommen. Für eine Beratung. Aber die Person hat so geredet, so intensiv geredet. Ich habe immer gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt am Schluss, ja, es tut mir wahnsinnig leid. Die Zeit ist abgelaufen. Draußen warten 4 andere Leute, die auch Beratung brauchen. Machen Sie einen neuen Termin. Manchmal kommt es mir so vor, wenn wir mit dem Herrn reden, oder? Wir sind am Spulen. Wahnsinnig. Aber der Herr hätte etwas zu sagen. Was meint ihr? Hat unser Herr etwas zu sagen? Oh, er hätte so vieles zu sagen, aber wir sind am Spulen. Viele Menschen leiden heute unter Überforderung und es ist das erste Mal jetzt eine Statistik eröffnet worden, die wirklich ein ganz heikles Ergebnis gezeigt hat. Das gab es bis jetzt nicht, dass die Leute zwischen 15 und 24 mehr überfordert sind oder sich überfordert fühlen als Leute zwischen 55 und 64. Da haben diese Soziologen gesagt, ja, das ist diskriminierend für die Jungen. Ja. Und dann hat einer von den Krankenkassen gesagt, ja, schaut einmal die Krankschreibungen an. Leider, das ist nicht ein Vorwurf an die junge Generation, leider sind die Krankschreibungen jetzt statistisch gesehen bei den 15- bis 24-Jährigen viel massiver angestiegen als bei den 55- bis 64-jährigen Arbeitnehmern. Das ist ein Alarmsignal, oder nicht? Klar ist, völlig unabhängig von Sonderfaktoren wie Pandemie und so weiter, wir alle müssen lernen, mit Überforderung zu leben und umzugehen. Das ist ein permanentes Problem. Schon in der Bibel ist das ein Problem, das wird auch behandelt. Nur wir sind nicht so aufmerksam oft, um das in der Bibel zu finden. Wir überlesen solche Dinge oft. Und gerade auch in den Schriften des uralten, kann man sagen, Apostels Johannes, ihr nehmt ja den Johannesbrief jetzt durch, das ist ja wunderbar, ich meine, ein 95-jähriger alter Mann, der hier den Leuten schreibt, das ist ein väterlicher Mentor, der hier der Gemeinde schreibt, das ist gewaltig, diese Texte. So einfach, klar. Und was da an Gehalt drin ist, unglaublich, was man da alles lesen darf. Er war ein Augenzeuge, der war ganz nah bei Jesus, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen beschaut haben. Ja, was ich selbst mit meinen Händen betastet habe vom Wort des Lebens, das verkündige ich euch. Gewaltig, also der war ganz nahe bei Jesus, Augenzeuge.
Der berichtet das, was er erlebt hat, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir euch. Er war einer, der ganz nahe bei Jesus lebte, ihn gesehen, erlebt, gehört hat. Und er schreibt dann mit 95 Jahren der Gemeinde, vermutlich sind die Briefe vor allem nach Ephesus gegangen und dort natürlich weiter an die anderen Gemeinden weitergeleitet worden. Das ist ein Lebenscoach, dieser Johannes, ein Vater in Christus. Er hat zwei Axiome eigentlich. Das eine Axiom kennen wir sehr gut. Das ist das Axiom der Liebe. Lebt in der Liebe. Johannes gilt auch als Apostel der Liebe. Lebt in der Liebe. Und das zweite Axiom, das überliest man bei ihm gerne ein bisschen, das hält das Axiom der Liebe in der Balance. Das ist das Axiom, Gott ist immer größer. Und meine Aufgabe ist ja, gesunde Ernährung zu liefern. Darum setze ich den Akzent in dieser Predigt ein bisschen auf den zweiten Aspekt, weil ich glaube, dass der erste Aspekt besonders betont ist und man das überliest, dass er diese zweite Axiom bringt. Und man müsste fast sagen, seine ganze Theologie, wenn man sie so formulieren möchte, ist eine synergistische Theologie dieser beiden Axiome. Versteht ihr? Wenn die Liebe der eine Akzent ist, dann ist das Gott ist immer größer der andere. Damit der Muskel funktionieren kann, braucht es zwei Axiome. Zack, zack. Synergismus nennt man das auch. Synergie. Der Muskel ist nicht nur in eine Richtung unterwegs. Oder wie mein Fitnesstrainer damals in Basel gesagt hat, Markus, du darfst nicht nur so arbeiten, sonst hast du dann plötzlich eine bisschen einseitige Muskulatur. Also, synergistisch arbeiten. Die Synergie. Liebe als Axiom, aber eben auch Gott ist immer größer. Das ist meine Aufgabe, euch das heute Morgen zu erklären. Der Text ist 1. Johannes 3, 18 bis 20. Kindlein, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unser Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Eine wunderbare Bibelstelle. Schaut einmal dort in 1. Johannes 3, 18, wie Johannes hier die Gläubigen anredet. Er sagt zu ihnen, Kindlein. Ja, also, ich bin jetzt 62, ich glaube, ich dürfte nicht zu euch sagen, Kindlein. Sonst haben die Frutigen den Eindruck, sind wir eigentlich in der Sonntagsschule? Also, Kindlein. Aber wisst ihr, der hatte eine solche Autoritätsstellung, dass er sich leisten konnte, die Gläubigen wie als Kindlein anzusprechen. Er will damit sagen, er will sie nicht verniedlichen, aber er will doch sagen, ihr kleinen Kinder, ihr braucht Unterweisung. Und ich lasse mir das gerne von ihm sagen. Ich brauche väterliche Beratung. Ich brauche das Wirken eines solchen väterlichen Coaches für mein Leben. Du auch? Lassen wir uns das sagen heute Morgen, Kindlein? Ja, nicht von mir, sondern vom Apostel Johannes, der Jesus ganz nahe erlebt hat. Kindlein. Er tut das an verschiedenen Stellen. Er möchte damit sagen, schaut ihr kleinen Kinder, ich möchte als geistlicher Vater zu euch sprechen. Was möchte er vermitteln? Das Erste habe ich schon gesagt. Er möchte vermitteln, lebt aus der Liebe. Das ist ganz wichtig. Kindlein, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Das ist sein erstes Grundaxiom, dass der Mensch aus der Liebe leben darf. Gott ist Liebe, sagt er weiter hinten dann. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wow. Ich möchte in der Liebe bleiben. Du auch? Ja, da bleibt Gott in mir und ich bleibe in Gott. Das ist gewaltig. In der Liebe. Manchmal höre ich auch in den Rechtsberatungen, schaue jetzt nur noch auf meinen Vorteil. Bin so enttäuscht von meinem Arbeitgeber. Ich, auf dem Bankenplatz Zürich, ihr könnt euch vorstellen, was da alles abgeht. Ich schaue nur noch auf meinen Benefit. Es kommt auf den Benefit an. Puh, da läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn jemand das sagt. Oder jüngere Leute sagen eher, ich habe zwar einen Bullshit-Job, Kuhdrecks-Job, sag's mal auf Oberländerdeutsch, Kuhdreck-Job. Ich habe zwar einen Bullshit-Job, aber was soll's. Ich verdiene mein Geld und um 17 Uhr mache ich die Türe zu. Das hört man heute live in einer Rechtsberatung. Bullshit-Job. Vollständiger Bullshit, was ich den ganzen Tag mache. Aber ich verdiene Geld. So cool. Wisst ihr, Johannes möchte nicht, dass ein Mensch so lebt. Das möchte er nicht. Er wünscht sich Gläubige, die aus einem inneren Feuer herausleben. Er hat es selbst erlebt, er hat schwere Dinge erlebt. Er war ja verbannt bis nach Patmos. Er hat erlebt, dass ein Fluss gibt, der Kraft, der Freude, des Friedens, der Liebe Gottes in einem Leben. Das hat er erlebt. Aus der Liebe leben bedeutet, es ist etwas Lebendiges in unserem Leben. Es fließt etwas. Wir sind Kanäle von dem, was Gott machen möchte. Der unendlich, unerschöpfliche Gott, diese Quelle ewigen Lebens, gießt sich in unser Leben hinein. Aus dieser Quelle fließt die Kraft. Es ist nicht ein Gletscher, der einfach irgendwann abschmilzt und die Quelle versiegt. Nein, es ist eine ewige Quelle, diese Quelle Gott selbst. Wenn wir mit ihm verbunden sind, sind wir mit der ganzen Fülle des göttlichen Heils, der göttlichen Kraft verbunden. Gott ist Liebe. Wer an dieser göttlichen Liebe angeschlossen ist, der redet nicht nur. Die Liebe Gottes drückt sich ganz konkret im Alltag aus. Sie hat Auswirkungen, sagt Johannes. Kindlein, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Seht ihr hier, das ist das Ziel der Unterweisung des Johannes. Dass sich die Liebe Gottes in unserem Leben ganz konkret ausdrückt und realisiert. Dass die Liebe Gottes auf den Punkt kommt. Ganz unten in unserem Leben, auf den Punkt. Aber eben, das ist natürlich der Apostel Johannes, der den Überblick hat. Er möchte, dass die Gläubigen mit Gott verbunden bleiben. Sein Anliegen ist, dass sich diese Liebe in Tat und Wahrheit konkret im Leben der Christen auswirkt. Aber Johannes weiß natürlich, das muss man ihm nicht erklären. Das ist ein Riesenproblem, diese Aussage. Das weiß er, das muss man ihm nicht sagen. Das führt er im ganzen Brief aus, aber nicht alle lesen es. Wie kann, Geschwister, Frage in der Sonntagsschule. Wie kann die unendliche Liebe Gottes, diese in alle Ewigkeit lebendige Quelle des Lebens, mit einem endlichen, kleinen und zudem unvollkommenen Gefäß verbunden werden? Versteht ihr das Problem? Schaut mich alle an. Mit großen Augen. Oder konkret gesagt, wie können die gewaltigen Wasservorräte des Berner Oberlands so gefasst werden, dass sie über ein Reservoir in Frutigen, ich nehme jetzt mal ein Reservoir in Frutigen, und ein entsprechendes Leitungssystem in einem Frutiger Haushalt ankommen. Wie müssen diese gewaltigen Wassermassen gefasst werden, dass sie schließlich ganz konkret unten ankommen und eine Frau in Frutigen ihre Gießkanne füllen kann und auf dem Balkon ihre Geranien gießen kann? Das ist das Problem. Das ist ein Mengenproblem. Das ist ein Kanalisierungsproblem. Das ist ein, ich würde es noch deutlicher sagen, nicht nur Kanalisierungsproblem, sondern ein Kapillarisierungsproblem. Kennt ihr das? Kapillaren, also unser Herz pumpt zwar Blut, aber das muss in die feinen Verästelungen meines Fingers hineinkommen, damit ich jetzt in der Lage bin zu merken, das ist ein Ordner und das ist die Bibel. Das braucht eine Kapillarisierung, das sind ganz feine Äderchen, in die jetzt das Blut hineinkommen muss. Geht ihr um die Gießkanne? Wenn Johannes sagt, in Tat und Wahrheit, dann meint er die Gießkanne der Frau auf dem Balkon beim Geraniengießen. Das meint er. Was nützen die Wassermassen hinter der Grimselstaumauer, einem schönen Berner Oberlander Balkon? Auch schon ein Hübel ist zu viel. Wenn man jemanden in den Ferien sagt, gieß meine Geranien, und der einfach hübelweise dann die Geranien gießt. Gibt ein böses Erwachen nach den Ferien. Er hat gegossen, aber auf seine Weise. Muss also eine Kanalisierung, ja eine Kapillarisierung wie bei unserem Blutsystem stattfinden, damit die unendliche Liebe Gottes in unserem Leben in Tat und Wahrheit ankommt. Haben wir dieses Problem verstanden? Ja, das ist ein Riesenproblem. Liebe ohne Kanalisierung ist eine Gefahr. Ist eine Gefahr. Liebe als Tsunami. Liebe als Sturzflut. Hinunter vom Grimsel, von der Grimselstaumauer. Liebe als, ja, nur schon als Kübel bei den Geranien. Eine Gefahr. Nicht kapillarisiert, nicht kanalisiert. Ja, mit einem Kübel kann man jemanden den Kopf waschen, aber nicht die Geranien gießen. Schon vor 40 Jahren übrigens, das ist ein wichtiges Buch für diejenigen, die in helfenden Berufen stehen, hat Wolfgang Schmidbauer vom Helfersyndrom gesprochen. Und er hat da Menschen beschrieben, die diese grenzenlose, ideale Liebe verwirklichen möchten, in helfenden Berufen. Und er zeigt gut auf, dass diese helfenden Menschen in großer Gefahr stehen, im Burnout zu landen. Das ist ein bekanntes Buch, das diese Problematik zeigt. Mit dieser Kanalkonstruktion, wie die unendliche Liebe Gottes in unser begrenztes Leben hineinfließen kann, beschäftigt der zweite Teil dieses Textes. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Johannes ermutigt uns, in der Liebe zu leben, das macht er, das soll nicht abkalten, unser Herz von der Liebe Gottes bewegen lassen und den konkreten Ausfluss der Liebe in der Tat und in der Wahrheit zu suchen. Aber er möchte, dass wir das machen, was wir in der Anbetungszeit gemacht haben, dass wir unsere Herzen vor ihm stillen und im Geiste vor seinem Thron, das haben wir auch gesungen, vor seinem Thron zur Ruhe kommen. Die alten Theologen haben gesagt, Coram Deo, und dass wir dort alles, auch unser eigenes Leben, im göttlichen Lichte sehen. Das möchte er. Unser kleines Herz ist in der Lage zu erkennen, dass die Liebe Gottes unendlich viel größer ist als unsere engen, begrenzten Möglichkeiten. Dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Weil Gott alles erkennt und alles weiß und größer ist als unser Herz, müssen wir uns nicht auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Wir müssen nicht die ganze unendliche Liebe Gottes, die Wassermassen, die hinter der Grimselstaumauer sind, die unendliche Liebe Gottes selbst verwirklichen. Auch wenn ihr am Abend im Bett den Tag vor unseren Augen vorbeiziehen lassen und unser Herz uns verdammt. Für diese Person hättest du dir mehr Zeit nehmen sollen. Zeit, ein rares Gut, oder? Ein rares Gut. Wir leben unter ökonomischen Knappheitsbedingungen hier unten auf der Erde. Wenn wir die unendliche Liebe Gottes realisieren möchten, wir haben ein begrenztes Zeitbudget, stimmt's? Deinen Sohn hättest du nicht so scharf zurechtweisen dürfen, kommt die Anklage. Kennt ihr das? Oder sagt ihr einfach am Abend, ich habe schon alles recht gemacht. Mir muss niemand kommen, ich mache immer alles recht. Das Telefon hättest du unbedingt machen müssen. Kennt ihr das? Das Telefon. Und es könnte ja sein, dass das stimmt, dass man es unbedingt hätte machen müssen. Aber es sind auch noch andere Bedingungen da, die das manchmal verhindern. Der Sepp ist im Spital. Den hättest du besuchen müssen. Ja, dein Hund hat heute nicht einmal Auslauf gehabt. Gott hat auch ein Anliegen für die Hunde. Ja. Er liebt auch die Hunde, haben wir das gewusst? Ja, steht in der Bibel. Du hättest dir Zeit für deinen armen Hund nehmen müssen und mit ihm laufen gehen. Warum hast du das nicht gemacht? Wisst ihr, dann führt uns der Heilige Geist in die Ruhe vor Gott. Dass uns, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz. Und alles weiß, alles weiß. Gott weiß, ja, was weiß Gott? Wäre die Frage in der Sonntagsschule. Was weiß Gott in dieser Situation? Was meint er? Was hat er für einen Hintergedanken? Was weiß Gott? Gott weiß, Geschwister, dass Christus für unsere Sünden und Defizite gestorben ist. Wow! Darum gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist die Kanalisierung der Liebe Gottes. Gott ist immer größer. Gott ist größer. Es ist gar nicht anders möglich, als dass wir als begrenzte und unvollkommene Menschen angesichts der unendlichen Liebe Gottes Defizite und Versagen aufweisen. Das ist gar nicht anders möglich. Gar nicht anders möglich. Und wenn unser Herz uns diese Defizite und das Versagen anzeigt, dann wissen wir, dass wir uns darin nicht verlassen fühlen müssen. Denn Gott ist immer größer. Der Satz, Gott ist immer größer, ist das Kanalrohr, mit dem die unendliche Liebe Gottes in unsere endlichen und unvollkommenen Herzen hineinfließt. Was nützen uns die unendlichen Wassermassen der Grimselstaumauer? Was wir brauchen, ist eine heilige Gelassenheit, damit das Wasser unten auf dem Balkon eines Berner Oberländer-Chalets ankommt. Dort gießen wir die Geranien und freuen uns, dass wir in Tat und Wahrheit gezielt und maßvoll den Blumen das geben können, was sie jeweils brauchen, um zu blühen und Schönheit zu verbreiten. Stimmt's? Auf das kommt es an. Dass die Liebe dort unten ankommt. Zu den Menschen, die diese Bibelstelle besonders geliebt haben, gehörte Martin Luther. Wenn Luther gefragt wurde, Martin, woher nimmst du diese Kraft? Also das haben alle, die mit ihm zu tun hatten, beschrieben. Der Mann, gewaltig, der hatte immer wieder neue Kraft. Woher der das nahm, fragen wir uns. Und dann hat Luther immer auf einen Zettel verwiesen, den er sich geschrieben hat, auf Basis dieser Bibelstelle. Und dort steht drauf, Gott ist immer größer. Deus, Gott, Semper, immer und Major, größer. Und das ist, muss man im Lateinischen dazu denken. Deus, Semper, Major. Wow, was für ein Leitspruch für dein Leben. Gott ist größer als alle Hindernisse und Schwierigkeiten. Und mit ihm können wir kraftvoll tätig sein. Das hat Luther uns vorgelebt. Luther hat diesen Wahlspruch verinnerlicht und da ist ungeheure Kraft gezogen. Viele seiner Freunde und die Menschen, mit ihm lebten, haben sich gefragt, woher fließt ihm diese Kraft immer wieder neu zu? Und ja, ich habe dann, als unsere Tochter vor einigen Wochen ganz im Stress war mit mehreren Tests pro Woche, und ich sagte, Papa, ich weiß nicht einmal mehr Chemie und weiß ich was, wo mein Kopf ist. Da habe ich ihr diesen Vers auf Deutsch und auf Lateinisch auf ein Kärtchen geschrieben. Deus semper major. Und dann, wenn man es umkehrt, heißt auf der anderen Seite, Gott ist immer größer. Und da sie Latein hat, ist das auch gerade eine Ermutigung, weiter mit dem Latein zu arbeiten. Ja, kirchengeschichtlich ist das eine Riesensache gewesen, dieser Deus Semper Major. Als Luther unterwegs war nach Worms, da hat er eine Darmgrippe gehabt. Und als er in Worms ankam, einen Tag vor dem großen Verhör, hat er mit ganz leiser Stimme vor dem Kaiser gesprochen. Die Leute hatten den Eindruck, der schafft das nie, der bricht zusammen. Am nächsten Tag war der Typ wie ein, ja, kennt ihr das, wie ein umgekehrter Händchen, oder? Ja, er war wie ein veränderter Mensch. Er wirkte souverän, entschieden, furchtlos. Er stand vor den Kaiser und wumm, 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 hat er die Reformation verteidigt. Wie war das möglich? Er hat gesagt, ich habe mich wieder an diesem Wort, Deus Semper Major, aufgerichtet. Und da hat der Herr eine Wende geschenkt. Als er in sein Hotel, war es da, seine Unterkunft kam, hat er die Hände wie der Marco Odermatt in die Höhe gerissen. Alle Biografen sagen, der war wie ein Sportler heute. Ich bin hindurch. Und hat das gefeiert, dass er hindurch war. Ja, wir wären wahrscheinlich nicht hier, wenn er den Glauben so nicht verteidigt hätte und uns die Bresche geschlagen hätte für das Evangelium. Aber was hier auch drin ist, und das ist mein Schlussgedanke, dieses Deus Semper Major, diese Wende bei ihm, ganz erschöpft, von der Darmgrippe geschwächt an einem Abend und am nächsten Morgen, diese Kraft. Da ist ein Element in diesem Deus Semper Major drin, das wir als Menschen nicht kontrollieren können. Du hast es schon erwähnt, das ist das, was Gott schenkt. Wisst ihr, Geschwister, Gott möchte uns überraschen. Gott möchte uns immer wieder neu überraschen mit seinem Wirken. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott uns immer wieder überraschen möchte und ich bin darauf vorbereitet. Ich bin mittlerweile darauf vorbereitet. Ich war lange nicht vorbereitet auf das. Ich war so ein rationalistischer Pfingstler. Aber mittlerweile weiß ich, bei Gott kann alles passieren. Da muss man mit Überraschungen leben lernen. Amen. Seid ihr dabei? Oh. Warum werden wir immer wieder vom Wirken Gottes überrascht? Das haben die großen Kirchenväter, alle, die mit Gottes Geist in Verbindung waren, sich immer wieder gefragt, warum kommt das immer so überraschend? Warum muss das so sein? Warum führt uns Gott oft an Punkte, wo wir nicht mehr wissen, wie der nächste Schritt aussieht? Wow! Das ist doch die Herausforderung. Ich weiß nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Ich möchte doch, dass das planbar ist. Warum geht dem stärksten Wirken des Heiligen Geistes oft eine starke Unsicherheit und ein inneres Fragen und Suchen voraus? Warum ist das so? Warum läuft die Entwicklung im Geiste nicht einfach linear, bruchlos, glatt und wie meine Praktikanten manchmal sagen, Markus, easy Gemeindebau, easy Gemeindebau. Gemeindebau ist easy. Markus, du nimmst das zu schwer. Das ist easy. Geschwister, geistgewirkte Lebensentwicklung ist nicht dasselbe wie auf der glatten Oberfläche eines iPhones herumtippen. Wir sind einfach Bank. Ist doch ganz normal. Ein perfekt auf Knopfdruck funktionierendes Leben, Geschwister, darf man nicht erwarten, wenn man sich mit dem Heiligen Geist einlässt. Stimmt's? Darf man nicht erwarten, wenn man sich mit dem Heiligen Geist einlässt. Dann pass bloß auf. Wenn der Heilige Geist wirkt, gibt es Krisen, da gibt es Fragen. Da gibt es Unsicherheiten, da gibt es Überwindung, da gibt es Vergebung, da gibt es Kraft, da gibt es Freude, da gibt es Frieden. Stimmt's? Da läuft etwas. Und das ist nicht, da ist auch alles ganz normal. Geschehen sogar krasse Dinge, wenn man mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Passieren plötzliche Wendungen, wie bei Luther. Christsein ist nicht nur interessant, Geschwister, es ist geradezu abnormal. Übernatürlich. Ja. Ah, Dietrich Bonhoeffer hat das so ausgedrückt. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Wow, das ist die Lösung. Gott ist immer größer. Wir dürfen immer wieder sein Wirken erwarten, aber es kann sehr überraschend kommen. Und wir sollten darauf vorbereitet sein. Es ist nicht im Voraus planbar, es ist nicht im Voraus kanalisierbar, es ist nicht gemäß rationalen Vorstellungen dieses Wirken, es ist ein Wirken, das Gott selbst in der Hand hat, damit wir merken, wir sind von ihm abhängig. Wollen wir uns auf das einlassen? Lasst uns noch einen Moment ins Gebet gehen. Diejenigen, die möchten, können gern dazu aufstehen, ist aber kein Zwang. Können gerne miteinander aufstehen und noch einmal etwas in der Gegenwart Gottes versuchen, die Impulse aufzunehmen. Das sind junge Menschen, die in den nächsten Wochen Prüfungen und Tests zu bestehen haben. Die Botschaft Gottes ist, Gott ist immer größer. Deus semper major. Da stehen Arztbesuche und Operationen mit ungewissem Ausgang für einzelne von uns an. Gott ist immer größer. Da muss ein Arbeitgeber unter uns eine Kündigung aussprechen, hatte ich auf dem Herzen, das zu sagen. Das ist nicht einfach. Aber auch in dieser Situation, Gott ist immer größer, er hilft auch da. Da stehen Eltern vor ganz heiklen Erziehungsfragen. Und sie wissen im Moment nicht, was sollen wir sagen, wie sollen wir es formulieren. Gott ist immer größer. Deus semper major. Eine Lehrerin muss ein Elterngespräch führen.
schwierige Aufgabe heute. Gott ist immer größer. Und eine Familie, das habe ich richtig in einem Bild gesehen, hat sehr große Mühe, die Betreuung ihrer Kinder in einer alternierenden Obhutsituation zu organisieren. Und im Moment stehen die Fragen im Raum, geht das überhaupt? Wie kann ich diese Betreuung für diese Kinder überhaupt organisieren? Gott spricht zu dir, Deus semper major. Gott ist immer größer. Und der Herr hilft uns auch in ganz praktischen Fragen des Alltags. Als Pastoren fragen wir uns, wie geht es mit der Gemeinde weiter? Das ist ein Fragen, das wir haben. Was will der Herr? Wie möchte er die Gemeinde ausrichten? Auch da, wir dürfen auf Gott vertrauen, Dani. Gott ist immer größer. Auch in diesen Fragen. Gott ist immer größer. Er, der Herr, führt und leitet die Gemeinde durch seinen Heiligen Geist. Wie kommt alles heraus? Wie mache ich das bloß? Wie bringe ich das alles auf die Reihe? Als Gemeinde schauen wir zum Herrn und bekennen, Gott ist immer größer. Deus semper major. Lass uns noch einen Moment im Gebet sein. Herr, du gibst uns keine Garantien im Voraus. Du möchtest nicht, dass wir uns auf uns selbst, sondern allein auf dich verlassen. Du gibst uns keine Garantien im Voraus. Das bedeutet, dass wir mit offenen Fragen, Unsicherheiten und dem Gefühl, nicht genügend Kraft für alle Herausforderungen zu haben, in die nächste Woche hineingehen. Aber wir haben von Johannes und wir dann auch von Martin Luther gelernt, Deus semper major, Gott ist immer größer. Herr, du gibst deine Kraft nicht im Voraus, aber du willst uns mit deiner Kraft und deinem Wirken überraschen. In dem Moment, wo wir sie brauchen, in einer Prüfung, in einem schwierigen Gespräch, in einer schwierigen Geschäftssituation, da dürfen wir erwarten, dass du wirkst durch deinen Geist. Nicht im Voraus, aber gemäß deinem wunderbaren, göttlichen Plan. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, für deine Güte. Diese Güte hat kein Ende. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns angenommen hast und uns die Sünden vergeben hast. Und wir danken dir, Heiliger Geist, für dein Wirken, für deine Kraft, für deine Freude und für deinen Frieden. Weil du größer bist als alle Hindernisse und Schwierigkeiten des Lebens, dürfen wir auch nächste Woche kraftvoll tätig sein. Deus semper major. Gott ist immer größer. Amen.